ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der seit über 3 Jahren andauernde Krieg in der Ukraine ist heute unser Thema und Pirmin Stirnul ist zu Gast. Filmemacher aus Lahr im schönen Schwarzwald. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du warst in den vergangenen Jahren oft genug in der Ukraine, das auch schon vor 2022. Welchen Austausch mit den Menschen dort hattest du zuletzt?
Heute Morgen. Ich habe heute Morgen das letzte Mal mit Volunteers gesprochen, mit Ehrenamtlichen, mit denen wir zusammenarbeiten in Kalusch. Die haben sich bedankt für eine große Lieferung von Tourniquets. Das sind so Druckverbände, mit denen man vor allem auch Schusswunden gut abklemmen kann. Die haben wir heute Morgen anbringen können in Kalisch und da kamen sehr viele Herzchen und sehr viel Dankeschön.
Mit Pirmin Stirnul ist heute ein, ich sag mal, Junge aus Baden-Württemberg zu Gast, der SWR1 Leute und ein Mann, dem ein anderes Land sehr am Herzen liegt, die Ukraine nämlich. Wie fing das bei dir an? Nimm uns da mal ein bisschen mit in deine Geschichte.
Wie fing das bei mir an? Ich bin das erste Mal 2016 in die Ukraine gereist, damals als sehr junger SWR-Radiomacher. Hab da ein Radio-Feature gemacht über alte Menschen, die zwar in der Westukraine leben, aber dennoch unter den Folgen des Kriegs in der Ostukraine leiden. Damals war die Mindestrente in der Ukraine schon sehr niedrig, lag so ungefähr bei 49 Euro umgerechnet. Und das ist halt auch in der Ukraine nicht viel. Und ich wollte damals herausfinden, wie es den Menschen dort geht. Eben durch diesen Krieg in der Ostukraine haben sich ganz viele Sachen natürlich auch in anderen im Haushalt der Ukraine verändert. Mhm. Unter anderem gab es natürlich auch ein bisschen weniger Geld für die Gesundheit. Und ich habe einen Filmemacher und Fotografen begleitet, einen Lokaljournalisten eigentlich, Till Meyer, der dort selbst ein Hilfsprogramm hatte. Und ich habe im Endeffekt über ihn als Protagonisten und über seine Klienten, mit denen er da zusammenarbeitet und seine Partner, dieses Radio-Feature gestaltet. Und ich war 2016 wahnsinnig beeindruckt davon, wie freundlich die Menschen dort waren, wie sie mich aufgenommen haben, wie interessiert sie daran waren und auch wie dankbar sie waren, dass jemand aus dem goldenen Westen kommt. Mhm. Sich für sie interessiert und sich eben auch für diesen Krieg interessiert, der zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 1,5 Jahre getobt hat in der Ostukraine, was wir ja hier in Deutschland immer gerne noch Konflikt genannt haben oder bewaffneten Konflikt und manche sogar Bürgerkrieg, was es ja nie gewesen ist. Und ja, ich wusste danach eigentlich schon sehr schnell, dass ich da wieder hin will und habe dann ein Dreivierteljahr später die Nachricht bekommen, dass das Gesundheitsministerium in der Ukraine leider diese Krankenschwestern, die ich dort besucht hatte, also die teilweise auch meine Protagonisten dieses Radio-Features waren, nicht mehr bezahlen kann, weil das Geld umverteilt werden muss. Mhm. Und dann hat Till, mit dem ich eben in Lviv damals gewesen bin, den Vorschlag gemacht, dass wir doch einen Dokumentarfilm drehen könnten, so in der Länge 15 bis 20 Minuten, und mit diesem Film versuchen könnten, Geld zu sammeln, um diese Krankenschwestern, die ja nicht mehr bezahlt werden konnten, selbst zu bezahlen.
Hat geklappt?
Das hat geklappt. Dieses medikosoziale Zentrum gibt es heute noch. Thanks to Till Meyer, also er hat da die größte Arbeit gemacht, aber ich habe getan, was ich konnte, da mitzuhelfen und war dann auch von dieser ehrenamtlichen Arbeit natürlich total angefixt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich kann, Filme machen und Geschichten erzählen, tatsächlich helfen kann. Und so bin ich dort immer weiter dran geblieben, bin immer wieder hingeflogen und habe mich mit den Leuten dort getroffen und bin dann relativ bald auch im ganzen Land unterwegs gewesen.
Du hättest es dir aber auch viel einfacher machen können und ganz andere Geschichten in Gegenden der Welt erzählen, die viel harmloser sind und viel ungefährlicher.
Ja, wobei man sagen muss, 2016 war Lviv jetzt wirklich nicht gefährlich. Also das war über 1000 Kilometer weit weg von der damaligen Front.
Trotzdem war es ein Land, was du bereist hast, in dem gekämpft wurde.
Das stimmt. Aber ich glaube, das habe ich damals nicht gespürt. Was man natürlich bemerkt hat, war schon so eine gewisse... Ja, also der Krieg war da. Der war schon präsent. Er war nicht omnipräsent, wie das heute ist. Aber man hat schon gemerkt, dass da ein bisschen mehr Soldaten auf der Straße rumgelaufen sind. Dass vielleicht auch teilweise, vielleicht kam es mir auch nur so vor, ein bisschen weniger Männer als Frauen in den Kneipen saßen. Und es wurde natürlich drüber gesprochen, vor allem auch von den alten Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte. Jede von diesen Krankenschwestern im MSZ hat damals 7 bis 8, manche sogar 10 bis 15 Klienten gehabt. Es waren, glaube ich, insgesamt 80 Menschen, die von diesem MSZ versorgt wurden. Und alle diese Menschen waren früher entweder mal Insassen in einem KZ oder in einem Gulag. Und mit diesen Menschen zu sprechen und einfach deren Lebensweg mitzuerleben und zu erfahren und dann deren Gedanken dazu zu hören, dass es jetzt schon wieder Krieg in ihrem Land gibt, das war teilweise wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Und das macht auch was mit einem.
Und du hast dich auch, das gehört auch zur ganzen Geschichte, verliebt in der Ukraine, in Angelika, deine Freundin. Und ihr beide habt vor, im Sommer, das hast du mir vorab erzählt, zu heiraten. Und wo? Natürlich in der Ukraine. Warum?
Natürlich. Naja, warum? Also es gibt ein paar Gründe. Einer der Hauptgründe ist natürlich, dass viele unserer Freunde, unserer männlichen Freunde und auch Familienmitglieder die Ukraine nicht verlassen können, weil da ist immer noch Kriegsrecht. Das heißt, 18- bis 60-Jährige dürfen im Moment das Land nicht verlassen. Und auch wenn ich natürlich verstehe, dass viele Freunde und auch Familienmitglieder aus Deutschland vielleicht Bauchschmerzen haben werden, jetzt zu einer Hochzeit in die Ukraine zu kommen, so ist es dennoch eine Wahl, die diese Menschen haben. Also jeder Deutsche kann sagen, ich möchte dahin oder nicht. Und dann gibt es viele Gründe pro Kontra. So, aber es ist eine Wahl am Ende.
Die Ukrainer nicht haben.
Exakt, die Ukrainer haben die nicht. Und dann gibt es natürlich noch einen zweiten Punkt. Es ist auch ein bisschen so ein Trotz. Ja, also es geht vielen Ukrainern so, glaube ich, jedes Mal, wenn man in ein Café geht und ein normales Leben hat, wenn man vielleicht mal ins Kino geht, wenn man einfach einen lustigen Tag hat, trotz Krieg, trotz der ständigen Angriffe aus Russland, dann leistet man so ein Minimalmaß an Widerstand und lebt ein normales Leben, das die Russen den Ukrainern nehmen wollen. Und da gehören natürlich auch Hochzeiten dazu.
Wir waren hier in SWR1 Leute vor 3 Jahren, kurz nach der russischen Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine, schon einmal im Gespräch mit Pirmin Stirnul, Filmemacher, auch für den SWR aktiv. Und was mir von damals im Ohr geblieben ist, dass du mit Kriegsbeginn, du darfst mich gerne verbessern, wenn ich es falsch habe, deine Prinzipien so ein bisschen über den Haufen geworfen hast.
Ja.
Ist das auch heute noch so oder bist du zurückgekehrt oder was hast du für einen Wandel durchgemacht?
Ja, ich muss da überlegen. Ich glaube, ich habe einen großen Wandel durchgemacht. Manche Leute würden vielleicht sagen, ich habe mich radikalisiert. Mhm. Das klingt immer so negativ. Aber viele Sachen, die vorher vielleicht einen gewissen Grauschleier noch hatten, die haben jetzt halt keinen mehr. Ich habe damals, glaube ich, so ein bisschen über pazifistische Grundprinzipien gesprochen. Ich meine nicht, dass ich das Wort Pazifismus verwendet habe, aber ich hatte schon, glaube ich, so angeboren von Familienseite so eine gewisse Aversion gegen Militär, gegen Gewalt, obwohl ich mich nie als Pazifist bezeichnet hätte. Das habe ich schon als Jugendlicher gelernt, dass man hin und wieder halt vor Gewalt nicht davonlaufen kann, sondern manchmal muss man sich dem halt dann auch stellen und ein bisschen Stärke zeigen. Das habe ich, glaube ich, immer gewusst. Aber trotzdem war ich immer einer, der gesagt hat, jetzt lass uns lieber mal drüber reden. Und natürlich ist Krieg schlecht. Gut, das sehe ich natürlich heute immer noch so. Was sich aber bei mir komplett geändert hat, ist diese Haltung zum Militär. Ja, diese Haltung zu diesem halt die andere Wange hin. Ich sehe da einfach in diesem Krieg in der Ukraine überhaupt keine Möglichkeit dafür. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Krieg nur auf eine Weise enden kann und das ist mit einer russischen Niederlage und mit einem Regime-Change in Moskau. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich das schön finde und das heißt auch nicht, dass ich jetzt da hingehen würde und sage, das ist in den nächsten 2-3 Monaten möglich. Aber ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt, weil Russland andernfalls nie aufhören wird, Krieg zu führen. Dieser Staat ist nicht dazu gebaut, zumindest in der momentanen Verfassung, nicht imperialistisch zu agieren, nicht kolonialistisch zu agieren. Und die Zeit hat in der letzten Woche ein tolles Interview mit Konstantin Malofejew veröffentlicht. Das ist der Mann von Frau Lvova-Belova, die ja für die Verschleppung der ukrainischen Kinder zuständig ist und gegen die auch ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Und er hat in diesem Interview was wirklich Erhellendes gesagt. Ich würde das wirklich jedem vorschlagen, das zu lesen. Er sagt, Russland und die USA müssen natürlich miteinander sprechen, aber nicht über den Krieg in der Ukraine, weil dieser Krieg ist nur eine Episode auf diesem Weg zum Großrussland, wie er sich das vorstellt. Und das sagt, glaube ich, alles darüber aus, was in diesem Land gerade los ist und was in der Ukraine gerade passiert und was uns blühen kann, wenn wir nicht aufpassen.
Die Denkweise, dass halt nach der gewollten Eroberung der Ukraine längst nicht Schluss ist.
Genau, also es gibt ja diese Ideologie der Russki Mir. Das ist übersetzt, heißt das die russische Welt oder russischer Frieden. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine Ersatzideologie für die Außenpolitik von Putin. Und er, also diese Ideologie besagt im Grunde, dass die Russki Mir überall ist, wo das Russische präsent ist. Jetzt ist nicht genau beschrieben, was das Russische ist. Das kann die russische Sprache sein, die russische Kultur. Aber nach dieser Ideologie ist halt jemand auch schon teils russisch, wenn er möglicherweise russisches Ballett mag oder so. Und die Idee dieser Ideologie ist aber, dass die Russki Mir von Moskau aus gesteuert wird. So, das heißt, die russischen Grenzen sind fließend. Da geht es mehr um Ideologie, um einen Wertekodex. Ja. Aber von Moskau aus gesteuert. Und dann können wir uns ja ausdenken, wohin das in der Endkonsequenz führen kann. Das finde ich wahnsinnig gefährlich. Und das sind halt Sachen, in die ich vor allem in der Ukraine eingeführt wurde. Auch da habe ich sehr viel gelernt über das, was die Ukraine ertragen mussten. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und es geht ja nicht nur den Ukrainern so. Also es sind ja sehr, sehr viele Völker, die schon im Zarenreich oder in der Sowjetunion oder auch im heutigen Russland immer noch unterdrückt werden von dieser Ideologie, von diesem Russisch sein. Und das ist etwas, das ich einfach nicht akzeptieren kann. Ja.
Du hast vor 3 Jahren auch erzählt, dass du das erste Mal Geld gespendet hast für die ukrainische Armee.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist bei einer einmaligen Zahlung deinerseits nicht geblieben?
Nein, natürlich nicht. Aber genau, das ist sowas, das ich vor dem 24. Februar 2022 sicherlich nicht gemacht hätte. Und das war auch nicht wenig. Und ich habe das natürlich seitdem auch immer wieder gemacht und helfe auch heute, wo ich kann, den ukrainischen Soldaten. Hat auch 2 Punkte. Zum einen finde ich es moralisch einfach richtig. Ich finde es anständig, das zu tun, die Ukraine zu unterstützen. Aber selbst wenn man diese Moral und Anstand nicht teilt und das nicht möchte, so ist es dennoch in meinen Augen die größte Sicherheitsgarantie, die wir als Deutsche oder als Europäer haben können. Dass wir die ukrainische Armee darin unterstützen, dieses Bollwerk gegen das zu sein, was da aus Russland möglicherweise kommen kann. Das heißt nicht, dass es kommen wird, aber dass es kommen kann.
SWR1-Leutegast Pirmin Stirnul hat bereits vor 2022 ein Hilfsprojekt für die Ukraine in seiner Heimatstadt La gestartet. Das Ganze ist jetzt unter dem Namen Gemeinsam Europa e.V. bekannt. Was war die ursprüngliche Ausrichtung? Also du hast es eben schon angerissen, als du mit 2016 mit Till Meyer das erste Mal dort vor Ort warst, hast du gemerkt, da muss was getan werden. Da ging es dann darum, den Lohn für Krankenschwestern sicherzustellen.
Das stimmt. Damals gab es allerdings weder diese Initiative noch den Verein, sondern damals habe ich mich eigentlich eher Till Meyer angeschlossen mit seiner Arbeit. Die Gründung unserer Hilfsorganisation, die heute Gemeinsam Europa e.V. heißt, die erfolgte dann 2022 nach Beginn der Vollinvasion.
Dann hatte ich das hier falsch stehen. Gut, dass du hier bist und das korrigiert hast.
Aber es stimmt ja trotzdem. Also die Hilfsarbeit und das Versuchen, als ehrenamtlicher Unterstützer zu fungieren, das ist seit 2016 der Fall, ja.
Was aber klein anfing, ist mittlerweile nicht mehr ganz so klein.
Ja, ich bin selbst überrascht, wie viele Leute da nicht nur am Anfang mitgeholfen haben, sondern wie viele auch dran geblieben sind. Das ist wirklich auch zumindest in der Region einzigartig, was auch sich daran zeigt, dass sich viele Leute jetzt überregional auch immer mehr dafür interessieren, uns zu unterstützen. Und ich freue mich da wirklich sehr. Wir haben angefangen, hat das eigentlich tatsächlich nach meinem letzten Besuch hier bei SWR 1 Leute vor 3 Jahren. Ich bin danach zu einem Filmdreh gefahren, an Set im Gasometer in Pforzheim. Da haben wir einen Konzertfilm gedreht und für diesen Konzertfilm haben wir als Filmteam und auch mit den Musikern, 2 ganz großartige Perkussionisten, haben wir wirklich monatelang dran gearbeitet, haben viel Geld zusammengesammelt, um diesen Film so drehen zu können. Und dann stand ich am Set, 4 Tage nach Beginn der Vollinvasion, und habe mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Das ist überhaupt nicht das, wonach mir gerade der Sinn steht. Und dann bin ich vom Set rausgelaufen und stand vor unserem Transporter Es war ein Renault Master, also so eine Größenordnung Sprinter, in dem wir das ganze Filmequipment transportiert hatten und er war dann leer und dann stand ich davor und hatte so aus Solidarität so einen Ukraine-Schal umgebunden und stand davor und habe dann mein Handy gezückt und so ein Selfie-Video gedreht und habe gesagt, hier dieses Auto will ich voll machen und will damit in die Ukraine fahren. Ich hatte keine Ahnung, wohin. Ich hatte keine Ahnung, also zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich wusste gar nicht, wie das funktioniert, auch nicht, wie das am Zoll funktioniert und so. Aber ich hatte dieses absolute Bedürfnis, was tun zu müssen. Und dann habe ich dieses Video auf Instagram hochgeladen und dann hat sich's verselbstständigt. Ruckzuck haben sich Freunde von mir gemeldet, die dieselbe Idee und dieselbe Intention in Laa, 200 Kilometer in einer anderen Richtung hatten. Und dann haben wir uns ganz schnell zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir machen das gemeinsam. Was brauchen wir jetzt eigentlich? Mhm. Und innerhalb von ein paar Tagen war dann der Betriebshof der Firma meiner Eltern. Meine Eltern haben so ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen, war vollgeladen mit Hilfsgütern. Wir mussten irgendwann wirklich den Verkehr auf der Straße regeln, weil wir Angst hatten, dass es Unfälle gibt, weil so viele Autos rein und raus gefahren sind. Es war so einer der ersten wirklich schönen emotionalen Momente, weil wir gemerkt haben, wir können wirklich was bewegen. Und wir konnten nicht nur Leuten in der Ukraine helfen, sondern auch sehr vielen Menschen, die in Deutschland wirklich verstört waren, die nicht wussten, wie geht's weiter. Ich meine, niemand von uns wusste es zu dem Zeitpunkt, aber die alle einen Anlaufpunkt gesucht haben. Ja, und dann kamen ruckzuck auch die ersten ukrainischen Flüchtlinge an und unser Land war null darauf vorbereitet. Niemand wusste so recht, was machen wir jetzt eigentlich mit denen? Die haben halt nicht monatelang übers Mittelmeer gebraucht, bis sie da waren, sondern die waren halt innerhalb von 15, 16 Stunden da. Und niemand war darauf vorbereitet und dann haben wir eben auch da angefangen, okay, wir müssen irgendwo Unterkünfte suchen. Die Stadt kann noch keine bereitstellen, also suchen wir Gastfamilien. Und da hat sich dann Lea Grünwald darum gekümmert, einfach eine Freundin, die dann das koordiniert hat, dass wir über 200 Flüchtlinge innerhalb von wenigen Tagen in der Ortenau und im Breisgau verteilt haben. Und sind natürlich dann immer hingefahren, haben erstmal mit den Gastfamilien gesprochen, haben geschaut, was sind das für Menschen, trauen wir das denen überhaupt zu? Das hätte ja auch irgendwie ein Triebtäter sein können, der jetzt sagt, da hole ich mir eine hübsche junge Ukrainerin, die nicht weiß, wohin, ins Haus oder so. Da haben wir versucht, drauf aufzupassen. Es war wirklich, es waren verrückte Wochen. Und ich kann mich auch an viele Momente so gar nicht mehr erinnern. Das ist so ein bisschen wie ein Trance-Zustand gewesen damals.
Und du sagst ja, das geht weiter und es ist ja auch wichtig, dass es weitergeht. Nimm uns mal gerade mit, was wird denn aktuell gebraucht in der Ukraine oder was brauchen die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier hinkommen, die Mütter mit ihren Kindern, was brauchen die denn?
Bei meinem letzten Besuch in der Ukraine habe ich das einen Volunteer gefragt, was er jetzt im Moment braucht. Und dann hat er angefangen zu lachen und hat gesagt, wir brauchen Panzer. Das war so der erste Satz aus einer humanitären NGO. Mhm. Die sagen natürlich, zuallererst brauchen wir alles, was uns beschützt, weil humanitäre Hilfe hilft nicht, wenn die Russen sie wieder wegschießen. So, also ganz, ganz platt gesagt. Aber ansonsten, was wir natürlich tun können, wir können keine Waffen liefern, dürfen wir nicht. Wir suchen eben die humanitäre Hilfe zusammen, was möglich ist. Wichtig ist natürlich alles, was man braucht, wenn die Energieinfrastruktur zusammenbricht. Das sind Generatoren, das sind Photovoltaikanlagen, das sind in Teilen auch Pumpstationen, Unterstützung fürs Wasser. Das ist vor allem in der Südukraine, wo ja der Staudamm damals auch gebrochen ist oder zerstört wurde, wichtig. Und dann geht's um Sachen, die mit dem Krieg gar nicht unmittelbar zu tun haben, aber eben mittelbar. Hygiene. Ja, also nicht nur Soldaten an der Front oder Soldatinnen, sondern auch Zivilisten, die in Städten sind, wo zum Beispiel keine Energieinfrastruktur mehr zustande kommen kann, weil einfach alles zerstört ist. Die müssen sich auch waschen. Die müssen sich sauber halten. Und solche Sachen brauchen wir.
Du hast das Hilfsprojekt Gemeinsam Europa e.V. auf die Beine gestellt und hast dich auch oft genug selbst auf den Weg gemacht in die Ukraine. Eben während dem Musiklief hast du gesagt, so dreimal im Jahr bist du dann schon jetzt in den letzten 3 Jahren da gewesen. Mit welcher Gefühlslage gehst du so einen Trip eigentlich an? Was ist das? Angst? Respekt? Ein gutes Gefühl, weil du direkt vor Ort helfen kannst?
Ja, das ist Letzteres. Also ich fahre ja nicht an die Front. Da kann ich auch nichts tun, da kann ich nicht groß helfen, da braucht man mich nicht. Sondern ich fahre an Orte, wo ich mich mit anderen Ehrenamtlichen treffe, wo ich meine Hilfsgüter umladen kann, wo man einfach neue Projekte besprechen kann. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Eimerkette. Ja, wir bringen viele Hilfsgüter aus Lahr dann in den Westen oder in die Zentralukraine.
Die dann weiter verteilt.
Von dort wird es dann weiter verteilt in Frontgebiete. Natürlich ist man nirgendwo in der Ukraine sicher. Es kann immer passieren, dass die Russen einen Großangriff starten und dass Raketen und Drohnen fliegen. Habe ich auch schon erleben müssen, dass wenige Kilometer von mir entfernt ein Umspannwerk angegriffen wurde. Und dann sitzt man halt im Haus und hört die Wände zittern und sieht es auch, wie die Fenster vibrieren. Das ist absolut nichts Schönes, das wünsche ich keinem. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe da Angst, sondern es ist eher so ein paradoxes Gefühl der Zufriedenheit und der Ruhe, wenn ich dort bin. Weil man, ja, das klingt dumm, aber...
Nee, nicht dumm, aber irgendwie schwer nachzuvollziehen.
Merkwürdig, ja. Aber ich glaube, es geht vielen Ukrainern so, mir mit Abstrichen auch. Ich bin zwar kein Ukrainer, aber ich, mir bedeutet das Land und die Menschen dort einfach sehr viel. Und ich glaube, viele kennen dieses Gefühl der Survivors Guilt. Also diese Schuld... Warum geht's mir besser? So, warum habe ich das Glück und die nicht? Und wenn ich dort bin, dann habe ich irgendwie dieses unsinnige Gefühl, ich tue ja was, ich könnte ja was tun. Wenn jetzt hier was passiert, dann könnte ich ja vor Ort helfen. Kann ich natürlich nicht, weiß ich auch. Aber es fühlt sich irgendwie, okay. Es fühlt sich irgendwie so an. Und was mir auch immer sehr gut tut, ist, man muss in der Ukraine diverse Diskussionen nicht führen. Da geht's nicht um die Frage, hat die NATO Russland eingekesselt oder war die Krim schon immer russisch oder so ein Unsinn? Diese Diskussion stellt sich dort gar nicht. Man fragt in der Ukraine auch nicht, ob man 2% oder 3% oder 4% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben muss, weil wenn deine Existenz bedroht ist, dann gibst du so viel aus, wie nötig ist. Und das ist etwas, das wir in Deutschland erst noch lernen müssen und wo ich immer versuche, den Menschen das ein bisschen beizubringen. Aber es ist sehr ermüdend und in der Ukraine ist das entspannend, dass man einfach auf demselben Diskussionslevel und denselben Argumentenlevel agiert. Und da geht es dann ja ein bisschen pragmatischer zu.
Der Umgang mit dem Krieg hier in Deutschland, das haben wir in der nächsten Stunde definitiv noch als Thema, weil das spannend genug ist. Was spürst du denn bei den Menschen dort? Weil jetzt dauert der Krieg schon über 3 Jahre an. Ist es so eine Kriegsmüdigkeit, auf die du auch triffst? Oder ist es weiterhin ja so ein Landesstolz, wir lassen uns unsere Ukraine nicht wegnehmen?
Naja, Kriegsmüdigkeit ist ein schwieriges Wort, finde ich, weil das impliziert ja immer irgendwie, dass man dann halt einfach einschläft und dann ist es wieder gut so. Ne?
Nee, das meinte ich gar nicht. Aber
dass du es nicht so gemeint hast, aber das impliziert es irgendwie so ein bisschen. Die Ukrainer gehen damit, wie soll ich sagen, ich kann ja nicht für die Ukrainer sprechen, sondern immer nur für die Ukrainer, mit denen ich zu tun habe. Und ich merke, dass da eine große, große Müdigkeit ist. Ich würde das aber eben nicht Kriegsmüdigkeit nennen, sondern einfach Müdigkeit. Die Menschen arbeiten, meine Kollegen, seit 3 Jahren zum Großteil ehrenamtlich an der Verteidigung ihres Landes. Und das zehrt. Das zehrt an den Nerven, das zehrt physisch und psychisch. Ich habe das richtig bitter festgestellt im Herbst, nachdem die Gegenoffensive 2023 gescheitert war, wo sehr viele Menschen Hoffnung reingesetzt hatten und dann wurde es halt nichts. Und ich war danach in Kiew und habe dort viele Leute getroffen, mit denen ich vorher auch mal noch ein Bier trinken war. Oder man hat sich dann noch in der Pizzeria mit der Familie getroffen und hatte noch einen netten Abend. Und das war nicht möglich, weil alle so müde waren, dass sie sofort nur ins Bett wollten. Man hat sich getroffen, hat kurz gequatscht und dann hat man schon gesehen, wie die Augen langsam blau werden und dann sind sie ins Bett gegangen. Und das ist mir mehr als einmal passiert in diesen 2 Wochen, in denen ich damals dort war. Aber daraus resultiert eben nicht dieser Wunsch, wir geben jetzt auf, weil wir können nicht mehr, sondern es ist eher vergleichbar mit so einem Schwimmer auf hoher See, der halt sagt, ich bin todmüde, aber wenn ich nicht weiter schwimme, dann gehe ich unter, dann bin ich tot. So, also was habe ich für eine Alternative? Ich schwimme weiter. Und das ist das, was ich in der Ukraine seit 2, eigentlich fast 3 Jahren erlebe. Und das ist herzzerreißend.
Für S-Fans Leute Gast Pirmin Stirnul ist der Krieg in der Ukraine viel näher und persönlicher als für viele von uns, weil deine Freunde und die Familie deiner Freundin dort leben, kämpfen, sich verteidigen. Vor 3 Jahren hast du mir erzählt hier, dass du erstmals Schlafmittel genommen hast, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Ist das immer noch so?
Hin und wieder, aber es ist weniger geworden. Also man gewöhnt sich an alles, ist leider wahr.
Ist es, gewöhnt man sich dran oder ist man auch so ein bisschen abgestumpfter, weil der Krieg dann schon so lange dauert?
Weiß ich nicht. Definitiv ist es aber so, dass so diese Schockmomente in Wellen kommen. Ja, also ich glaube, insgesamt ist mein Nervenkostüm etwas angekratzt. Also man regt sich schon ein bisschen schneller auf. So diese Müdigkeit von damals und diese Schockzustand ist natürlich weg. Klar, nach 3 Jahren, man hat sich an vieles gewöhnt. Aber es kommt dann schon häufig vor, dass so eine gewisse Frustration aufkommt, weil man das Gefühl hat, man rennt gegen Wände. Argumentativ, wie auch mit den Hilfslieferungen, mit allem, was man halt tut oder nicht tut. Es ist immer zu wenig, es reicht im Grunde nie aus und man wünscht sich ja einfach nur, dass das jetzt endlich vorbei ist. Aber es ist halt nicht vorbei.
Bist du oder seid ihr, du und deine Freundin, weiterhin auf der Suche nach jeder aktuellen Meldung zur Lage in der Ukraine oder macht ihr das ausschließlich über Freunde und Bekannte?
Nö, beides, klar. Also es ist schon so, ich hab ja auch meine Arbeitszeit verringert. Ich arbeite nur noch halbtags und den Rest der Zeit versuche ich in die ehrenamtliche Arbeit zu stecken und eben auch ins Informieren. Das gehört halt auch dazu, dass man gerade auch argumentativ auf der Höhe ist, dass man weiß, warum man seine Haltung vertritt. Also ich sage immer zuerst die Fakten, dann die Meinung. Das wäre sinnvoll.
Das ist eine gute Reihenfolge.
Viele Leute machen das leider andersrum, vor allem wenn es um diesen Krieg geht. Und das gehört jetzt halt so ein bisschen zu meinem Job. Da kriege ich zwar kein Geld dafür, aber es ist mir wichtig.
Ich habe nun mal gerade tagesaktuell so, es gibt ja dann so einen Ukraine-Ticker, der über die Agenturmeldung läuft und halt auch nachzulesen ist. Und da ist dann halt ein Eintrag von heute Morgen, 8.42 Uhr. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 90 von 174 russischen Drohnen abgeschossen. Das zeigt ja auch, dass wir vielleicht so hin und wieder vergessen, dass das Kriegstreiben jede Nacht, jeden Tag weiterläuft und wir uns wahrscheinlich gar keinen Begriff davon machen, was das heißt. Also über 170 Flugkörper am Himmel, die dich bedrohen und die ja irgendwas zerstören wollen.
Ja, die potenziell tödlich sind. Also ich würde da von Staatsterrorismus sprechen. Ich finde, das ist nichts anderes, weil das, was Russland da Nacht für Nacht in zivile Infrastruktur, teilweise in Hotels, in Kindergärten oder einfach in Wohnhäuser, in Stadtviertel jagt, das ist ja nicht kriegsentscheidend. Das hilft den russischen Soldaten an der Front nicht. Das ist reiner Terrorismus, um die Bevölkerung mürbe zu machen, um zu zeigen, wir können nachlegen, wir können euch überall treffen. Was ist das denn, wenn nicht Terrorismus? Und wenn wir uns mal vorstellen, wie viele Menschen da jede Nacht sterben oder verletzt werden, ja, so muss da immer vorsichtig sein, dass man jetzt nicht das mit anderen Terroranschlägen vergleicht. Aber dennoch, wie betroffen sind wir denn bei einem Terroranschlag in Deutschland? Und wie betroffen sind wir dann, wenn das in der Ukraine mal 12 oder mal 100 passiert? Also ich finde, wir müssen da auch in der Diskussionshaltung oder in unserer Gesellschaft generell auch mal klare Kante zeigen und sagen, was Russland da macht, ist eben nicht nur Krieg.
Das heißt aber ja nicht, dass man das andere außer Acht lassen sollte.
Nein, überhaupt
nicht. Was in Deutschland passiert, das habe ich bei dir schon richtig verstanden. Und das ist natürlich dann auch noch was anderes, wenn es hier bei uns passiert, betrifft es uns auch als Gesellschaft, weil in unserer Gesellschaft ja dann vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ich weiß, was du meinst, dass wir den Krieg in der Ukraine innerhalb dieser 3 Jahre auch ordentlich aus dem Fokus verloren haben.
Genau, also ich bin absolut bei dir. Ich will überhaupt nichts schönreden oder kleinreden, was an anderer Stelle passiert. Ich sage nur, wenn wir darüber sprechen, was in der Ukraine geschieht und mit welchen Mitteln Russland versucht, dieses Land und diese Bevölkerung in die Knie zu zwingen, dann ist das ein Terrorismus, den wir halt auch so benennen sollten. An anderer Stelle machen wir es ja auch völlig zu Recht.
Das stimmt. Deine Freundin Angelika kommt aus Cherson.
Richtig, genau.
Was ist eigentlich von ihrer Heimat bekannt, von ihrer Wohnung der Eltern? Was weiß man da?
Also die Wohnung steht noch, aber sie hat keine Fenster mehr. Da gab es einen Einschlag direkt neben dem Häuserblock. in eine Art Trafostation und die Druckwelle hat die Fenster eingedrückt. Nachbarn, die noch dort sind, haben jetzt da so behelfsmäßig Pressspan in die Fenster reingehängt. Und ja, insofern Glück im Unglück, die Wohnung existiert noch. Aber es ist natürlich auch so, je länger man dort nicht hin kann, nicht heizen kann, sie nicht pflegen kann, desto kaputter wird sie irgendwann sein. Ja.
Mit der von dir gegründeten Hilfsorganisation Gemeinsam Europa geht es auch um eine kulturelle Zusammenarbeit. Die muss ruhen in Kriegszeiten?
Nein. Die Ukraine sprüht im Moment vor kultureller Aktivität.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt ganz, ganz viel Kunst. Es gibt viele Musik, die geschrieben wird. Es gibt sogar Theaterstücke, die jetzt wieder aufgeführt werden, teilweise dann halt in Bombenkellern. Da wird ganz viel dafür getan, weil gerade das ja etwas ist, was Russland vernichten möchte. Diese ukrainische Kultur und dieses Gefühl dafür, dass es sie überhaupt gibt. Das negiert Russland ja, sagt ja, das gibt's überhaupt nicht. Und die Ukrainer machen natürlich genau das Gegenteil und beweisen umso mehr, dass es ukrainische Kultur gibt. Und da versuchen wir, so gut wir können, uns einzubringen. Das sind teilweise einfach Benefizkonzerte, wo dann ukrainische und deutsche Künstler gemeinsam auftreten und natürlich auch zum Beispiel klassische Musik von ukrainischen Künstlern spielen, die man bei uns gar nicht wahnsinnig gut kennt, weil die während des Zarenreichs und während der Sowjetunion, als die Ukraine ja okkupiert war, einfach nicht die Möglichkeit hatten, bekannt zu werden. Mhm. Und das kommt jetzt so langsam. Und da versuchen wir auch zu unterstützen. Ja.
Wie könnt ihr das machen? Wie unterstützt ihr da?
Naja, wie gesagt, das eine sind beispielsweise die Benefizkonzerte, wo man halt einfach zeigt, es gibt diese Kultur und es gibt die auch schon sehr lange. Und das ist nichts, was man jetzt heute irgendwie erfinden muss, so wie Putin es einfach behauptet, die Ukraine wurde von Lenin erfunden und das gab es vorher gar nicht, sondern so ein klassisches Musikstück, das irgendwie 1900 schieß mich tot komponiert wurde oder sogar vor dem 19. oder vor dem 20. Jahrhundert, das ist ja der Beweis dafür, dass es so eine Kultur gibt. Und da versuchen wir, so gut wir eben können, zu unterstützen.
Aber diese Konzerte sind dann natürlich hier auf deutschem
Boden. Ja, natürlich.
Kultur zu fördern in der Ukraine, ist das für euch momentan auch möglich?
Möglich ist es auf jeden Fall. Wir arbeiten unter anderem zusammen mit dem Kulturverein Sojus Ukrainok. Die machen in der Ukraine sehr viel, eben auch Konzerte, Theaterstücke. Wir haben jetzt gerade erst ein deutsch-ukrainisches Kinderbuch herausgebracht.
Liegt hier auf dem Tisch.
Das liegt hier auf dem Tisch. Das hat Angelika, meine Verlobte, geschrieben, als Ukrainerin, zweisprachig. Und mit einer deutschen Künstlerin, die Illustratorin ist, mit Jennifer Chatel dann gestaltet. Und das wird jetzt sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine kostenlos vertrieben ist dann, glaube ich, das falsche Wort, ne? Verteilt.
Mhm.
Genau, also Organisationen und Institutionen, die da Interesse dran haben, können sich bei uns melden. Die Heidehof-Stiftung hat uns da glücklicherweise mit einer Förderung ausgeholfen, dass wir dafür keine Spendengelder brauchten. Und so können wir die erste Auflage, sind nur 400 Stück, also muss man sich ranhalten, kostenlos verteilen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch in der Ukraine in verschiedenen Schulen. In Cherson unter anderem wurde das jetzt vorgestellt und die Kinder lernen mit diesem Buch auch so ein paar Begrifflichkeiten dann auf Deutsch und so versuchen wir halt einen gewissen kulturellen Austausch zu haben. Natürlich wird ein Kinderbuch jetzt nicht dazu führen, dass Ukrainer Deutsch sprechen können oder Deutsche Ukrainisch,
ja.
Aber es gibt so einen gewissen kleinen Wortschatz, über den sich Kinder dann auch verständigen können.
Ist es noch wichtiger für ukrainische Kinder hier in Deutschland?
Das ist natürlich der Grundgedanke, ja. Also dass man halt Worte wie Freunde, wie Hallo, wie Spielplatz, dass man solche Worte kennt und dass man dann so einen gewissen Grundkonsens zum Freundschaftsschließen herstellen kann. Also das ist kein Buch für Elfjährige, sondern eher ein Buch für ältere Kindergartenkinder und junge Grundschüler.
Warum war euch das so wichtig, dieses Buch rauszubringen?
Wir möchten einfach unbedingt auch diese Völkerverständigung herstellen. Also das ist uns einfach wichtig auch zu zeigen. Wir sprechen häufig in Deutschland über Europa und meinen damit die EU. Aber Europa ist größer als die EU. Da gehört unter anderem eben auch die Ukraine dazu. Da gehört auch Georgien dazu. Also wir haben da ein bisschen einen größeren Begriff, glaube ich, von Europa als dieses politische Instrument, das wir dann häufig irgendwie so hinlegen. Und da gehört es dann natürlich auch dazu, dass man durch so eine Kleinigkeit wie ein Kinderbuch versucht, Brücken zu schaffen.
Wassily Golod ist als ARD-Berichterstatter über den Krieg in der Ukraine bekannt und ist mir in der vergangenen Woche mit einem Post begegnet, in dem er Tipps für den Journalismus zu diesem Thema Krieg in der Ukraine gibt. Erstens, schreibt er, Ruhe statt hastigen Kopieren und Einfügen aus Agenturmeldungen. Zweitens, sorgfältige Prüfung und präzise Einordnung von Infos vor der Veröffentlichung. Drittens, weniger uninformierte Meinungen, mehr faktenbasierte Expertise. Eine Art Kriegsführung, die gibt es auch in den Medien und auf Social Media, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja das, was landläufig mittlerweile bekannt ist unter dem Namen hybride Kriegsführung. Das ist ein Teil davon. Falschnachrichten verbreiten, Desinformation streuen. Und da geht es gar nicht immer darum, dass die Leute diese Desinformation auch glauben. Die ist ja manchmal wirklich komplett absurd. Sondern es geht darum, den Leuten in den Kopf zu setzen, dass sie gar nichts mehr glauben können. Und in dem Moment, wo man sich nicht mehr sicher ist, was Lüge und was Wahrheit ist, hat die Lüge ja schon gewonnen, weil sie auf demselben Niveau wahrgenommen wird wie die Wahrheit.
Weil man sich zu intensiv damit beschäftigt. Weil man es gar nicht sozusagen von vornherein ausschließt.
Genau, also wir führen ja teilweise komplette Strohmann-Debatten über Dinge, die einfach keinen Sinn machen. Also ich meine, ich diskutiere seit drei Jahren muss ich mit Leuten drüber diskutieren, die glauben, dass es irgendein Versprechen wegen der NATO-Osterweiterung gegeben hat. Ja, wenn wir uns aber in ganzen Fernsehsendungen um diese Falschbehauptungen kümmern müssen, können wir ja nicht über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. Wir verlieren Zeit, wir verlieren Aufmerksamkeit und am Ende verschwimmt die Wahrheit mit der Lüge und dadurch gewinnt der Lügner. Und das darf uns nicht passieren. Und ich glaube, das ist das, was Wassily Golod damit auch meint.
Es geht ja auch um viel absurdere Meldungen, was du gerade schon angerissen hast. Habe ich dann gefunden, da wird dann in Frage gestellt, dass Volodymyr Zelensky das Geld, was er sozusagen zur Verfügung gestellt bekommt, dass er sich davon Villen gekauft hat. In Florida soll er sich eine gekauft haben, einen Landsitz abgekauft haben in England von König Charles, was allerdings auch alles widerlegt werden kann. Aber das kostet ja das, was ist ja das, was du sagst, das kostet ja alles schon sehr viel Mühe, dass man das überhaupt widerlegen muss.
Ja, und nicht nur das. Also es gibt ja Leute wie Alice Weidel oder wie Sarah Wagenknecht, die sich dann in eine Fernsehsendung setzen und einfach Lügen verbreiten, die aber in diesem Moment gar nicht gestellt werden können. Ja, da gibt's dann zwar einen Faktencheck, aber der steht dann am nächsten Tag online und der Rezipient dieser Fernsehsendung liest diesen Faktencheck möglicherweise überhaupt nicht. Und dann ist diese Lüge halt in der Welt. Und wenn jemand aber innerhalb von 3 Minuten, ich weiß es nicht, 12 Lügen hinhaut, dann kann vielleicht sein Gegenüber nur 7 davon entkräften und die anderen 5, die bleiben dann halt im Äther. Und wir haben in Deutschland so einen Satz, der finde ich da symptomatisch auch so ein bisschen für unsere Debattenkultur. Das ist der Satz, die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte. Jedenfalls nicht zwangsläufig. Die Wahrheit liegt da, wo sie liegt. Und wenn ich sage, 1 + 1 = 2 und du sagst, 1 + 1 = 6, dann wird 1 + 1 niemals 4 sein, nur weil das die Mitte ist. Und mit anderen Fakten gehen wir aber genauso um. Und das ist ein Riesenproblem.
Und du sagst auch, russische Propaganda gibt es nicht nur in politischen Meldungen, sondern halt auch aus den Bereichen Sport und Kultur.
Natürlich, ich habe es ja vorhin zu Beginn des Interviews schon angesprochen, dieses Konzept der Ruskimir, dieses Russisch, dass die russische Welt, die dann von Moskau kontrolliert werden muss, da gehört natürlich dann auch dazu, dass man versucht, das Russische überall zu implementieren und dann so ein bisschen seinen Stempel draufzusetzen und zu sagen, da habe ich einen Anspruch. Da, ne? Und wir sind da häufig sehr blauäugig. Da würde ich auch uns vom SWR, ich bin ja selbst Mitarbeiter beim SWR, überhaupt nicht ausnehmen. Wir hatten bis vergangenes Jahr einen Chefdirigenten namens Theodor Kurenzis, der
Sinfonieorchester.
Genau, der 2014 noch auf per Dekret von Wladimir Putin nach der Krim-Annexion die russische Staatsbürgerschaft bekommen hat und seitdem mit seinem russischen Orchester von verschiedenen russischen Geldgebern gesponsert wird. Das ist erstmal jetzt nichts Bösartiges, aber er hat halt nach dem russischen Angriffskrieg 2022 diese Engagements nicht beendet. Er hat sie sogar noch ausgebaut, bekam damals als Sponsor, also hatte als Sponsor unter anderem und hat er heute noch die VTB Bank, die Sberbank, Gazprom, Metallo Invest und hat sogar für ein Festival, bei dem er künstlerischer Leiter ist, Geld bekommen vom russischen Kulturfonds des russischen Präsidenten. Und der SWR hat sich halt nicht nur nicht von ihm getrennt, das könnte man ja sogar noch verantworten und sagen, wir können ihn jetzt wegen irgendwelchen Gründen nicht entlassen, würde ich jetzt hinnehmen, nur wir haben halt auch relativ wenig darüber berichtet, über diese Verwicklungen, sondern haben das immer so zurückgestellt in Richtung, ja, er hat sich nicht geäußert und das ist der Kritikpunkt. Das ist nicht der Kritikpunkt, sondern der Kritikpunkt ist das, was er getan hat. Mittlerweile ist er wieder in Russland. Er ist nicht mehr unser Chefdirigent, was ja daran lag, dass sein Vertrag ausgelaufen ist. Und jetzt wird ihm in St. Petersburg sogar ein eigenes Schauspielhaus gebaut, ein Theaterhaus. Das ist natürlich bitter, weil wir kritisieren auf der einen Seite sehr, sehr zu Recht und sehr, sehr scharf andere Künstler, andere Politiker, die dahingehend...
Die sich nicht distanzieren.
Genau, die sich nicht distanzieren oder die eben sogar davon profitieren, von russischen Geldern. Und da machen wir es bei jemandem aus dem eigenen Haus nicht. Ja, find ich schwierig, ehrlich gesagt.
Die Hörerreaktion, da gehen wir mal drauf ein. SWR1-Hörer Markus Müller aus Ludwigsburg hat eine wichtige Frage. Was würde eigentlich passieren, wenn normale deutsche oder westliche Menschen nicht mit Personenschutz wie für Frau von der Leyen oder Herr Merz, schreibt er, in die Ukraine reisen und dort von Russen gekidnappt werden?
Das ist jetzt sehr spekulativ. Das ist eine spekulative Frage, zumal ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie das vonstatten gehen soll, dass ein Russe mich in der Ukraine kidnappt.
Mhm. Fangen wir mal einfach an. Könnte ich mich heute auf den Weg machen und in die Ukraine reisen?
Ja, also was du dafür brauchst, ist ein Reisepass. Und wenn du mit dem Auto fährst, wären Fahrzeugpapiere nicht schlecht, damit du über die Grenze kommst. Ansonsten kannst du dich in der Ukraine frei bewegen. Zumindest bis du in Richtung der Frontlinie kommst. Da gibt es dann irgendwann Checkpoints. Da darfst du dann nicht weiter, beziehungsweise nur noch mit Militärs. Was ja auch Sinn macht, weil du brauchst auch einen gewissen Schutz. Aber wenn du jetzt nach Kiew fahren möchtest oder selbst nach Odessa, das kannst du mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Bus machen. Das ist kein Problem. Was das Kidnappen an sich angeht, also ich würde es jetzt mal ein bisschen breiter fassen.
Ich glaube, Markus Müller geht es, wenn ich da kurz dazwischen grätsche, auch darum, dass der Westen dadurch natürlich, wenn man sich dann halt freikauft, sehr leicht erpressbar wäre.
Genau, das ist ja auch schon mehrfach passiert. Nehmen wir zum Beispiel den Fall der US-Basketballerin Brittany Griner. Sie war mit einem Vertrag als Basketballerin in Russland und wurde dann wegen einem Cannabisöl, das sie zur Entspannung dabei hatte als Sportlerin, an der Grenze festgenommen, unter einem Vorwand, würde ich jetzt mal sagen, und wurde dann quasi als Geisel gehalten, um sie später gegen einen russischen Verbrecher, der in amerikanischer Haft saß, auszutauschen. Das ist natürlich ein ganz klarer Fall von Erpressung und das ist was, womit wir schon ein Problem hätten in Deutschland oder im Westen oder, wenn wir ehrlich sind, wir haben das Problem auch. Allerdings, die wurde nicht in der Ukraine entführt, sondern eben in Russland.
Elfi hat geschrieben, guten Morgen, vermutlich bin ich nicht die Erste, die diesen wunderbar jungen Mann, ich glaube, das bist du dann, loben möchte.
Danke.
Aber ich möchte doch auch mal, sie möchte es doch auch mal machen, dass sie es großartig findet, was du da mit deiner Organisation leistest. Und da hat sie höchsten Respekt vor. Und sie macht Ähnliches, schreibt sie, in der Schweiz, sammelt nämlich Krücken, Hygieneartikel, Rollstühle, Medikamente, die dann auch in die Ukraine gehen. Und das sind genau solche Dinge, um die es bei euch auch geht.
Ja, vielen, vielen Dank erst für die lieben Worte. Das tut gut. Kann ich dann gerne zurückgeben und falls es irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten gibt, gerne eine E-Mail schreiben, dann können wir mal in Kontakt kommen. Da freue ich mich wirklich sehr darüber. Aber ich möchte dazu sagen, ich bin natürlich bei weitem nicht der Einzige in der Organisation. Ich bin auch nicht der einzige Gründer. Wir haben das gemeinsam gemacht und wir machen das bis heute gemeinsam. Ich sitze jetzt halt heute hier, aber da könnten auch andere sitzen.
Das Studio ist auch sehr klein bei uns. Albert Ranft aus Heitersheim hat sich gemeldet. In der Konsequenz der Argumentation von dir, dass du nämlich gesagt hast, eine Niederlage für Russland ist der einzige Weg, dass der Krieg dort endet in der Ukraine und ein Regimewechsel in Russland. Mhm. Würde dies für ihn einen offenen Krieg seitens Europa, Klammer auf NATO, Fragezeichen, Klammer zu, mit Russland bedeuten? Darüber sollte man sich auch im Klaren sein, ob man das wirklich will.
Ja, ich würde ihm jetzt gerne eine Frage zurückstellen, nämlich
die
warum?
Die er jetzt so auf die Schnelle nicht beantworten kann.
Leider, aber warum denkt er das? Also Nummer eins hatte ich ja vorhin auch schon gesagt und darauf zielt ja, glaube ich, auch die Frage ab, aber ich sag's nochmal, das ist ja nun nichts, was ich schön finde, ja. diese Vorstellung. Ich finde das total schrecklich und ich finde es in Teilen auch absurd, dass ich in einer Zeit lebe, in der ich sowas mal sage. Aber es ändert ja nichts daran. Ich hatte vorhin schon über die russische Welt und diese Ideologie gesprochen, die da aus Russland eben leider zu uns rüberschwappt oder rüberschwappen soll. Wir können uns dem verschließen und wir können so tun, als wäre das nicht so und uns eine kleine Pippi-Langstrumpf-Welt aufbauen, in der wir halt den Krieg verhindern, indem wir ihn einfach ganz, 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 ganz doll nicht wollen. Aber so wird's halt nicht laufen. Und Russland ist schlicht nicht daran interessiert, einen Frieden zu haben. Russland hat sich dieses imperiale Ziel gesetzt und das heißt, ein Kriegsende kann es nur geben, wenn dieses imperiale Ziel nicht mehr umsetzbar ist. Und das wird es halt erst geben, wenn dieses Regime nicht mehr so existiert, wie es im Moment da ist. Und da wird auch ein Waffenstillstand in der Ukraine nichts daran ändern oder sogar eine ukrainische Niederlage oder Kapitulation, weil dann wird Russland weitermachen. Dann geht Russland woanders hin, dann kommt Moldau dran oder Georgien oder sogar Estland oder Litauen. Das ist nicht zwangsläufig, dass es passiert. Wir können das verhindern. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann wird es passieren, da bin ich mir absolut sicher.
SWR1-Hörer Markus ist mit unserem Thema anscheinend nicht zufrieden. Er schreibt, typisch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wieder auf die Tränendrüse drücken. Die Ukraine wird nie gewinnen. Es geht nur darum, das Vermögen aus dem Sozialstaat an Schmarotzer zu verteilen. Die Ukraine ist nicht das 17. Bundesland von Deutschland.
Das stimmt, das Mallorca, ne? Das wissen wir ja.
Das ist Mallorca, wäre dann das 18. Aber was solche Meinungen, wie gehst du mit sowas um?
Ja, ich hab zu einem gewissen Punkt wirklich aufgehört, zu diskutieren, weil dann soll er diese Meinung haben. Okay. Ich glaube, ich habe alles gesagt, wieso ich einer anderen Meinung bin und ja, dann ist es so.
Zum Schluss noch, Helmut Riedel aus Schorndorf will wissen, wie kann er sicherstellen, dass Spenden in die Ukraine dort auch richtig ankommen bei einem offiziellen Korruptionsindex von 112?
Das ist eine gute Frage und auch danke dafür, weil wir machen uns auch da immer sehr viele Gedanken drüber. Die Ukraine gibt sich viel Mühe in der Korruptionsbekämpfung, aber sie hat die Korruption nicht komplett besiegt, das ist absolut wahr. Deswegen schauen auch wir immer darauf, dass wir nur mit vertrauensvollen Partnern zusammenarbeiten. Ganz wichtig einfach, suchen Sie sich eine Organisation, der Sie vertrauen können. Das kann eine große Organisation sein, das kann eine kleine Ukraine-Hilfe um die Ecke sein. Aber spenden Sie einfach dahin, wo Sie der Organisation vertrauen. Das hilft.
Das sagt Pirmin Stirnul. Danke, dass du mein Gast warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.